du kannst nicht auf der einen Seite diese extreme Vertreibungspolitik, Besatzungspolitik, Besatzungsgewalt durchführen und auf der anderen Seite glauben, dass dann sozusagen, dass man sagt, okay, was ihr hier da im Süden von Libanon macht, das ist wirklich nur, um die Menschen im Nordisrael zu beschützen. Das ist nicht zu vermitteln.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meiner heutigen Gästin Steffi Henschke von der Zeit. Es passiert ja sehr viel im Iran und in den USA, in den Verhandlungen, in dem Austausch, wie dort ein Frieden entstehen soll. Und ich hatte das Gefühl in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie Israel mit dieser ganzen Situation umgeht. Ich wollte eigentlich mit Steffi Henschke heute darüber sprechen, wie die Situation im Nahen Osten ist. Und während des Gesprächs stelle ich aber fest, ich glaube, ich will mal viel mehr wissen, wie dieses Land, die Bevölkerung, die Regierung damit umgeht, dass sie eigentlich die großen Verlierer dieses Krieges sind. Ich wollte von dir wissen, welche Rolle der Antisemitismus spielt in diesem, ja, in dieser Situation, in der sich Israel befindet. Welche Rolle spielt dieser Antisemitismus, der dazu geführt hat, dass dieses Land so isoliert ist? Aber welche Rolle spielt auch das Verhalten dieses Landes in Gaza, in Libanon? Steffi hat auf alle meine Fragen eine Antwort gefunden und wir diskutieren natürlich auch am Ende, kann man jetzt eigentlich wieder in Israel bzw. in Tel Aviv Urlaub machen? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen Klarheit schafft. Sie hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich ein besseres Verständnis dafür habe, was in Israel passiert und welche Rolle dieses Land in den aktuellen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Iran spielt. Beziehungsweise, ich möchte das richtig sagen, zwischen den USA und dem Iran spielt es ja nicht Trump und Iran. Ja. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Ich wünsche euch ein neugieriges Zuhören. Und an dieser Stelle will ich jetzt auch gleich nochmal Werbung für Patreon machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Patreon macht möglich, dass wir diesen Podcast machen. Dass ich morgens um 8 mit einer müden Stimme mit Steffi Henschke rede, die wir nämlich bezahlen aus den Einnahmen von Patreon. Und das finde ich total cool, dass wir unsere Kollegin, so nenne ich sie jetzt einfach mal, in Israel ein kleines Honorar zahlen können, dass sie mit mir spricht, damit ihr diese Informationen bekommt. Und wer sich dafür entscheidet, bei Patreon 5 oder 9 Euro zu bezahlen zum Beispiel, bekommt alle 2 Tage eine geopolitische Einordnung von mir. Nee, Moment, das ist gelogen. Nicht alle 2 Tage. Am Anfang waren es alle 2 Tage. Jetzt schludern wir ein bisschen, weil ich so viel drehe. Aber regelmäßig eine geopolitische Einordnung. Ihr bekommt die Möglichkeit, mitzudiskutieren bei unseren Themen. Ihr bekommt eine Themenkonferenz. Ihr bekommt so viel, unglaublich viel. Bitte werdet Patreon. Und hört auf, diese Werbung zu skippen. Wir sehen das, dass ihr diese Werbung skippt. Es ist wichtig, dass ihr euch dieses Betteln um Kohle anhört. Wir hören uns nächste Woche. Bitte bei der nächsten Werbung.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 17. Juni 2026 um 13 Uhr.
Steffi, ich habe in den letzten Monaten mich sehr viel mit unserem gemeinsamen Kollegen Martin Lautwein, den einige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen, auch über Israel und Iran unterhalten. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, mich für dieses Thema noch zu interessieren. Um ehrlich zu sein, selbst wenn dieser Krieg die ganze Zeit weitergeht, nun soll jetzt am Freitag unterschrieben werden, es soll zu einem Frieden kommen. Und meine erste Frage an dich war, das war auch das erste Mal, dass ich wieder so eine gewisse Neugierde für diesen Krieg entwickelt habe, ich muss so ehrlich sein, ist jetzt eigentlich, wenn am Freitag Trump diesen Friedensvertrag unterschreibt, Netanyahu der große Verlierer? Oder ist er der große Gewinner dieser Situation?
Hi Thilo, vielen Dank für die Einladung und dass du dich wieder für das Thema interessierst. Erstmal vielleicht ganz kurz, ich verstehe dich, mir geht es selber so, obwohl ich hier arbeite und berichte, ist es einfach auch zu viel geworden. Und ja, für Netanyahu ist das eine ganz, ganz große Niederlage. Das steht aber eigentlich schon seit Beginn dieser Waffenruhe Anfang April fest. Die große Niederlage für Netanyahu ist, dass es dem iranischen Regime gelungen ist, die Hisbollah, die Situation im Libanon, an den Krieg mit den USA oder gegen die USA und Israel zu knüpfen, das miteinander zu verbinden. Das ist die eine ganz große strategische Niederlage für Netanyahu, denn er hat damit nämlich die Hoheit, die Autorität über die Lage im Norden verloren. Und die zweite ganz, ganz große Niederlage ist, dass Trump nicht nur sich abgewandt hat von ihm oder von Israel, sondern dass er einfach jetzt nicht aufhört, Israel und vor allen Dingen auch Netanyahu persönlich halt schlecht zu machen in aller Öffentlichkeit. Und das 3 Monate, glaube ich, oder 4 Monate vor der Parlamentswahl hier in Israel.
Merkst du das in Israel? Also wie sind die Stimmung dazu in Israel? Sind die Leute eher dann so beruhigt oder verschärft es den israelischen Nationalismus? Ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, das könnte auch die Situation im Land noch mal ein bisschen komplizierter machen, weil die Leute jetzt sagen, na jetzt erst recht, jetzt unterstütze ich Netanyahu erst recht und will, dass dieser Präsident bleibt. Also so, wie ist denn das bei euch gerade?
Ich glaube, das ist, was du meintest, mit dem könnte sich Netanyahu jedoch als Gewinner noch herausstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das vielleicht ein bisschen mitbedacht hat. Also ich finde, was wir in den letzten Monaten ganz stark und vor allen Dingen in den letzten Wochen sehen, ist, immer ist es so die eine Situation, dass man auf Netanyahu schaut und sagt, okay, der kriegt das alles hin, der hat da einen dicken Masterplan. Und dann aber, ach guck, was Trump gemacht hat. Und Trump redet jetzt so über ihn und Trump lässt ihn da hängen und sidelined Israel. Und entweder kann aber Netanyahu das eine Mastermind sein, oder aber er ist einfach ein ganz normaler, schnöder Politiker, Machtpolitiker, der seine Macht behalten möchte. Und wenn er nur der Machtpolitiker ist, dann kann er nicht komplett schon mit durchdacht haben, dass es für ihn jetzt vielleicht doch noch ein Erfolg werden könnte. Das kann sein, dass sich seine Basis jetzt dadurch verfestigt. Wir wissen, dass es ungefähr, also die Knesset hat ja 120 Sitze, Israels Parlament, und für eine Mehrheit brauchst du 60 Sitze. Und von diesen 60 Sitzen können seine Likud-Partei immerhin noch so auf 20, 25 Sitze kommen. Da sagen mir Expertinnen und Experten, das ist seine Kernwählerschaft. Die kriegt er. Und die verliert er aber auch nicht. Die hat er auch nach dem 7. Oktober nicht verloren. Und die wird er auch jetzt nicht verlieren. Wird er jetzt mehr Wähler damit bekommen? Das ist fraglich, weil wir insgesamt so einen Rechtsruck in Israel sehen, so einen Shift nach rechts, dass sich einfach rechte Alternativen zu ihm aufgetan haben, die teilweise noch radikaler sind. Und die werden vielleicht eher davon profitieren.
Wie sehen denn diese neuen rechten Alternativen aus? Davon habe ich auch noch gar nichts gehört, dass da jetzt noch mehr rechte Parteien entstehen.
Naja, also neu nicht zwingend, nur du hast natürlich die Rechtsradikalen in Netanyahus Koalition, Itamar Ben-Gvir vor allen Dingen und Bezalel Smotrich, die ganz stark darauf setzen, jetzt zu sagen, wir dürfen uns nicht von den USA abhängig machen, die USA haben uns überhaupt nichts zu sagen, Netanyahu lässt sich nur von den USA hin und her schieben. Und da verschiebt sich was. Netanyahu ist ja teilweise in den USA aufgewachsen. Er ist in Philadelphia aufgewachsen. Er ist dort zur Highschool gegangen. Er hat am MIT studiert. Er spricht hervorragend Englisch und er ist dafür bekannt, seine Interviews am liebsten auf Englisch zu geben. Er spricht vor den Vereinten Nationen in New York jedes Jahr immer fließend Englisch, hervorragendes Englisch. Und er macht sich sogar lustig, oder einer seiner Mitarbeitenden hat sich jetzt lustig gemacht über Gadi Eisenkot. Das ist ein eher mittiger, höherer, früherer hoher Armeemann, der jetzt hier auch im Wahlkampf mitmischt und antreten möchte. Und über den hat sich Netanyahus Mitarbeiter lustig gemacht, dass sein Englisch nicht gut genug sei. Gadi Eisenkot ist Mizrahi. Er ist aus einer Arbeiterfamilie in Tiberias im Norden von Israel. Er war in der Golani-Bodenkampftruppe, hat sich richtig hochgearbeitet. Und er steht eigentlich für die Mehrheit von Israel, die Netanyahu bisher immer wieder gewählt hat. Also Netanyahu ist selber, ne, kommt aus einer elitären Familie, ist aber immer eigentlich, hat es geschafft, so diese eher Arbeiterfamilien oder niedrigeren Einkommen für sich irgendwie zu gewinnen. Und da tun sich jetzt eben diese Alternativen auf. Zum einen Ben-Gvir aus der ganz radikalen Seite, der eben sagt, Netanyahu lässt sich da was vormachen, guck mal. Und jemand wie Ben-Gvir, der selber auch misrachisch ist, kann natürlich dann auch zum Beispiel sagen, guck dir an, was Netanyahu macht. Er macht sich sogar irgendwie über alle Leute lustig, die nicht perfekt Englisch können. Warum müssen wir Englisch können? Wir sind hier in Israel.
Ben-Gvir ist dieser, der diese verrückten Aussagen auch ständig trifft. Der
die ständig trifft, genau. Ja. Und das ist vielleicht nicht sozusagen, er wird damit keine Mehrheiten kriegen, er wird jetzt nicht die Knesset-Mehrheit damit kriegen, aber er gibt dann doch einen gewissen Ton vor und eine Schlagrichtung vor. Und wir sehen eben auch, dass es moderat rechts gibt, es ja Naftali Bennett. Moderat in dem Sinne, dass er teilweise liberale Ideen vertritt, dass er mit Yair Lapid, der wirklich mittig ist, sich wieder zusammengeschlossen hat. Die beiden haben schon vor dieser aktuellen Regierung ein Jahr zusammen regiert. Bennett ist für so Sachen wie öffentlicher Nahverkehr am Schabbat, was die meisten religiösen Parteien ablehnen, was auch Netanyahu, glaube ich, ablehnen würde, auch wenn er selber gar nicht so religiös ist. Aber auch Bennett hat gesagt, dass die Situation mit der Hisbollah anders geklärt werden müsse, dass dieser Iran-Deal nicht gut sei, dass sich Israel da nichts sagen lassen dürfe. Das heißt, alle sozusagen Parteien, die rechts stehen, aber auch die mittig stehen, können jetzt auf Netanyahu da drauf gehen. Und das verschiebt sich halt. Weißt du, dass es halt sozusagen, wie schon dieser Wahlkampf begonnen hat und das schon so ein paar rechte, mittig rechte, moderat rechte, aber auch extrem rechte Alternativen dabei sind, sich für sich das zu nutzen.
Wir reden ja eigentlich jedes Mal auch darüber, wie erschöpft Israel und die israelische Bevölkerung ist von diesem Krieg. Was hat denn jetzt dieser jetzige Krieg nochmal gemacht mit dem Land und der Stimmung im Land? Und ist es jetzt, ich stelle es mir manchmal ein bisschen so mit Netanyahu vor, wie in Ungarn mit, wie hieß er doch gleich? Ich habe schon seinen Namen sofort vergessen.
Ja, Peter, ich weiß immer, ich denke immer, Moccia will ich immer seinen Nachnamen aussprechen, aber ich glaube, das ist falsch.
Magia ist es.
Ja, aber also, deswegen stellen wir uns ganz schön bloß. Ich habe ja, immer, ich wollte den definitiv richtig aussprechen.
Also,
genau.
Weil er heißt, also geschrieben wird er Magia, also M-A-G-I-A.
Ja, aber so wird er nicht ausgesprochen.
Genau, Magia, Magia.
Magia, ja, Moccia genau. Fast schon wie, genau. Ja.
Ist jetzt so eine Stimmung im Land wie in Ungarn kurz vor der Wahl, dass der große Wechsel stattfinden wird, oder ist es eher so eine Erschöpfung? Also ich meine, weil die großen Proteste in Israel gab es ja vor dem Krieg. Also da waren ja 100.000 auf der Straße in Tel Aviv oder Zehntausende, um gegen Netanyahu zu demonstrieren. Entsteht es jetzt gerade wieder und ist da wieder ein großer Wechsel möglich oder ist einfach das Land so erschöpft und die Bevölkerung so kaputt, dass sie gar keine Kraft hat, jetzt einen politischen Wechsel durchzusetzen?
Ich habe das Gefühl, dieses Ungarn-Momentum ist etwas, was Menschen in Europa oder auch in Deutschland und auch Analysten hilft, die Lage hier in Israel ein bisschen besser einzuordnen und denen Zugang zu ermöglichen oder einen Zugang zu der Situation hier zu ermöglichen. Und ich sehe, dass es einige linksliberale Israelis gibt, die auch nach Ungarn schauen, ein bisschen neidisch und sich zum Beispiel jetzt auf einen Kandidaten wie Bennett einigen können. Das ist auf jeden Fall eine Parallele. Gleichzeitig ist aber, gibt es einfach diese israel-spezifische Situation, dass es halt hier jetzt seit 2,5 Jahren im Prinzip Krieg gab, dass es den 7. Oktober gab. Das sind so spezifische Ereignisse und dazu kommt eben diese spezifische Bevölkerungszusammensetzung hier. 80% sind jüdisch, 20% sind arabisch, also palästinensisch, muslimisch, christlich, drusisch, beduinen. Dann hast du eine wachsende Gruppe an Religiösen, an strengen Religiösen. Du hast so viele Gruppen und Parteien, die sich gegenseitig blockieren, dass es, finde ich, schwer ist, so einen Schwarz-Weiß-Vergleich herzustellen. Ich glaube eher, man muss jetzt schon sagen, dass es halt nicht nur für Netanyahu eine große Niederlage ist, was hier passiert ist, sondern dass das schon auch für Israel eine große Niederlage ist. Nicht 1:1 das Gleiche. Für Netanyahu ist es politisch eine Blamage. Für Israel ist jetzt einfach diese Erkenntnis, dass so, wie sie denken und vorgehen, Taktik, defensiv, solange es geht, offensiv, wenn wir müssen, sophisticated, irgendwelche mit Geheimdiensten geplanten Operationen, dass das mit dem Iran selber einfach überhaupt nicht funktioniert hat.
Also im Prinzip so ein Scheitern, wie auch die USA am Iran gescheitert ist. Überraschenderweise, also ich muss sagen, ich war wirklich jetzt überrascht, auch von diesem 14-Punkte-Plan der Iraner, dieser Vorschlag, das ist, für mich klingt das alles, als wären, hätten sich USA und Israel die Zähne am Iran ausgebissen. Aber ich will eine andere Frage nochmal stellen. Ich beobachte in Deutschland, ja, um nochmal einen Vergleich zu machen, dass jetzt plötzlich die AfD bei uns, also eine rechte, sehr rechte Partei bei uns, fast 30% Wählerschaft erreicht deutschlandweit. Ist es, also wenn du jetzt in Israel deine Freunde anguckst, deine Freundinnen, deine Bekannten, die du hast in Israel, bestellst du dort auch fest, dass die Gesellschaft härter geworden ist und dass die Gesellschaft weniger menschenfreundlich geworden ist, so wie sie in Deutschland ja geworden ist, weil sonst könnten nicht fast 30% der Menschen AfD wählen. Also hat dort auch so eine Radikalisierung stattgefunden bei Menschen, bei denen, wo du gesagt hast, vor 4-5 Jahren waren die noch total liberal und vielleicht sogar Mitte links.
Ich finde, es gibt Parallelen auch da und es gibt aber trotzdem andere Ausgangspunkte und andere Ursachen. Das eine ist, dass was wir in Deutschland halt sehen und was wir in Europa sehen, ist ja wirklich wieder so ein Herankuscheln an faschistische Gedanken und Ideale. Und ich bin immer der Meinung, ein Kernelement des Faschismus war eben zum Beispiel der Antisemitismus. Deswegen lässt sich das hier nicht so richtig übertragen, weil hier ist ja die Situation, was hier die Menschen ganz stark zusammenschweißt, ist zum Beispiel auch immer die Erfahrung, wie stark der Antisemitismus in in Europa, in den USA steigt. Was wir jetzt sehen zum ersten Mal ist, dass wir wieder ein Heranwachsen und Auswachsen von rechtsradikalen, rechtsextremen, faschistischen Strömungen in Europa und in den USA sehen. Aber zum ersten Mal gibt es halt auch einen jüdischen Staat. Und dass der deswegen jetzt nicht irgendwie besonders menschenfreundlicher deswegen wird und sagt, ach Mensch, guck mal, das wird machen die in Europa so, wir sind jetzt mal besonders humanistisch, das ist halt auch klar, dass es sich vielleicht sozusagen Wechselwirkungen gibt und man eher noch mehr sagt, wir müssen komplett auf uns nur noch setzen, wir müssen das alleine hinkriegen, niemand schützt uns, wir müssen uns schützen, wir müssen härter werden. Das ist auf jeden Fall eine totale Gangart hier. Es gibt da diese Finish-the-Job-Mentalität total von nach dem Motto, wir können jetzt auch nicht mehr darauf warten, was diplomatisch gelöst wird. So hat man das ja im Lorn mit der Hezbollah wollen machen. Wir müssen da jetzt einfach einmal richtig Kahlschlag machen. Lea Frieser hat das in der Zeit Israels Trümmer-Doktrin genannt. Das trifft schon auch in Teilen, vermischt sich dann. Aber eben auch da ist wiederum schon der 7. Oktober der Moment gewesen, der vielleicht vor allem junge Menschen, die davor eher linksliberal geworden wären und gewesen sind, dass die auch ins Nationalistischere gedrängt wurden. Das sagen mir auch Expertinnen so, dass diejenigen, die vielleicht 16, 17 waren beim 7. Oktober, die jetzt bei der Wahl hier antreten, mitmachen können, dass die definitiv rechter wählen werden. Ne? So würde ich mir das erklären. Und gleichzeitig hast du aber eben auch rechtsextreme Parteien hier, wo du sagen musst, okay, also das ist halt ein Copy-Paste-Prinzip, was sie sich irgendwie von rechtsextremen Parteien und Gruppen in Europa oder in den USA abgeguckt haben und so hier jetzt spielen.
Also jetzt ist mir der Name auch wieder eingefallen, Orban ist der, den ich jetzt meinte. Das ist ja, dieses Playbook von Orban funktioniert ja auch in Israel. Also dieses, wie baue ich mir einen kleinen totalitären Staat auf? Siehst du die Gefahr? Kann Netanyahu auch sagen, ich ändere hier irgendwelche Gesetze, ich ändere irgendwas in der Verfassung und mache mich unabdingbar?
Nein, Netanyahu war ja der Alpha-Populist. Also Netanyahu war ja vor Orban und Netanyahu hatte Arthur Finkelstein vor Orban.
Ah.
Sozusagen, wenn, dann hat Orban eher nach Netanyahus Playbook operiert.
Wollen wir kurz erklären, wer, ich glaube, Finkelstein ist ein Berater auch von Trump mal gewesen. In den 80ern.
Ja, genau.
Den müssen wir kurz erklären, das weiß, glaube ich, nicht jeder, wer das ist. Also was ich weiß ist, war ein Berater von Trump, ist einer, der sozusagen diese Doktrin ganz stark fährt, du musst von niemandem gemocht werden, nimm dir, was du brauchst. Und mehr weiß ich nicht. Was weißt du noch über Finkelstein?
Ja, mein Drama ist, dass ich richtig viel wusste und das gar nicht gerade so gut abrufen kann. Ich kann dir die Doku nur empfehlen, den Dokumentarfilm King Bibi oder König Bibi. Der Filmemacher zeichnet da ein bisschen nach, wie Netanyahu aufgestiegen ist und zeigt eben, ab wann Arthur Finkelstein in Netanyahus Leben gekommen ist. Und warum sozusagen Netanyahu mit durch Finkelstein zu dem Alpha-Populisten wurde. Und Arthur Finkelstein erst danach so ein bisschen herumgereicht wurde, also an Orban und an Trump. Und dass sozusagen die Idee war natürlich einmal das Bad Campaigning. Also Netanyahu hat das 96 definitiv gemacht, als er das erste Mal hier die Wahlen gewonnen hat. Oder vielleicht hat er sie auch einmal verloren und war dann so gedemütigt und hat sich deswegen Arthur Finkelstein gesucht. So in etwa war das. Aber entscheidend ist halt, dass es, was ich wichtig an der Stelle finde, ist gar nicht so sehr diesen Spin-Doktor Finkelstein, sondern dass wir sehen sowohl bei Trump und Orban, dass, und natürlich auch Netanyahu, dass diese Männer, von denen wir vor 10 Jahren noch gesagt hätten oder vielleicht sogar vor 6, dass sie sozusagen Hardcore-Populisten sind, dass sie eben wirklich ins Autoritäre gegangen sind. Also, dass wir wirklich von der neuen Form von diesem autoritären Populismus, populistischen Autoritismus sprechen können. Und Orban ist an einem Punkt dann angekommen, wo er abgewählt wurde und nur durch was Moderat-Rechteres ersetzt werden konnte. Und er ist über seine eigenen Fehler gestolpert. Und das ist ja was wir vielleicht bei Netanyahu jetzt auch sehen könnten. Was danach kommt, ist eine andere Frage. Was geblieben ist, wie sehr das Land dadurch kaputt gemacht wurde oder die demokratischen Strukturen. Aber es scheint doch so zu sein, dass so Männer wie die wirklich nur über ihre eigenen Fehler stolpern können.
Wie kaputt ist denn Israel, deiner Meinung nach?
So kaputt, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können.
Was bedeutet
also,
das?
Na, zum einen, also die Tatsache, man hat ja diese Kriegssituation einfach nicht mehr im Griff. Das war dann spätestens letzte Woche klar oder vor einer Woche. Da hat Israel, die Hezbollah hatte wieder ein paar Raketen im Norden geschickt. Israel hatte einen gezielten Angriff im Süden von Beirut, in Dahya, in der Hochburg der Hezbollah geflogen. Wo relativ naheliegend ist, dass das mit den USA in irgendeiner Form koordiniert war. Ob das mit Trump persönlich koordiniert war, ist nochmal eine andere Frage. Aber in irgendeiner Form wird das abgesprochen gewesen sein, weil das war es eigentlich immer. Und daraufhin hat aber das iranische Regime Israel angegriffen. Und dass dann Trump gesagt hat, nö, Netanyahu, lass das mal, reagier darauf nicht. Das ist halt so ein Gefühl von, okay, we're screwed, we're fucked. Also das ist halt so, da ist so vollkommen klar, dass offensichtlich das iranische Regime verstanden hat, die USA haben Israel fallen lassen und sie können jetzt einfach so ein bisschen spielen. Sie haben es geschafft, die Hezbollah so weit zu stärken, dass sie jetzt quasi als der Schutzmacht der Hezbollah hier auftreten können. Also sie gesagt ein bisschen andersrum, sie treten als Schutzmacht der Hezbollah auf und stärken damit die Hezbollah, werden sichern ihr Überleben. Und trotzdem fällt natürlich auf Israel die Verantwortung zurück. Man hat überhaupt damit, man hat keine Kontrolle mehr. Es ist auch so, dass das Homefront Command, also der Heimatschutz hier, das war ja jetzt diese Woche wieder, eine Woche nach den iranischen Raketen, war es ja wieder so, dass Hezbollah hat Raketen auf Israel geschickt. Israel hat daraufhin den Dach ja angegriffen. Und diesmal hat ja aber das iranische Regime nicht mehr geschossen. Und das wussten aber hier die israelischen Analysten nicht. Der Heimatschutz hat daraufhin Restriktionen verhängt, hat wieder alle Konzerte wurden abgesagt. Alle haben gedacht, es geht wieder los. Und es ging gar nichts los. Und das dann nochmal so zu merken, zu sagen, okay, krass, wir wissen überhaupt nicht mehr, wie wir hier was einschätzen sollen. Das kratzt natürlich auch am Selbstbewusstsein. Und das kratzt halt an dem ganz nochmal verstärkt an dem Sicherheitsgefühl, was vollkommen weg ist. Und dieses Ausgeliefertsein, 2,5 Jahre nach dem 7. Oktober, vermutlich auf Basis eigener politischer Fehler, strategischer Fehler, militärischer Fehler vielleicht auch, das ist nochmal eine andere Form von Verunsicherung. Weißt du, es ist ja die eine Verunsicherung zu wissen, nicht zu wissen, wer will mir was Böses. Und das andere, was haben wir falsch gemacht? Warum haben wir es nicht anders gemacht?
Ich finde es total interessant, während wir beide gerade miteinander reden, fällt mir auf oder wird mir klar, dass ich in den letzten Tagen und Wochen relativ wenig aus der israelischen Perspektive gelesen und gehört habe. Ich habe immer so Trump und Iran, Iran, Trump, dann vielleicht noch Libanon und ein ganz bisschen immer so als Side-Note, was passiert eigentlich in Israel? Aber es ist ja eigentlich total wichtig, auch zu verstehen, wie Israel mit der Situation umgeht, weil das bedeutet, dass da kann man ja auch Dinge ablesen über die Zukunft des Nahen Ostens. Also wie geht denn Israel zum Beispiel jetzt damit um, dass sie keinen großen Verbündeten mehr wahrscheinlich haben, solange Trump Präsident ist? Das ist ja auch total gefährlich. Also auch wenn du guckst, was in diesem Plan steht, was der Iran möchte. Der Iran sagt ja zum Beispiel, er will jetzt keine Atombomben haben, aber sie wollen trotzdem das Recht haben, weiter zu forschen, weiter an dieser Anreicherung zu arbeiten. Das bedeutet aber am Ende, dass sie es einfach zum Schluss zusammensetzen können. Also das ist ja eine akute Bedrohung auch Israels weiterhin durch den Iran. Also so, das ist ja total scheiße eigentlich.
Wenn du sagst, dass Israel halt sozusagen gerade nicht auftaucht, dann ist es natürlich die Frage, ist denn Israel wirklich wichtig, wenn es nicht mehr mit den USA, wenn die USA weggucken, warum muss man sich noch für Israel interessieren? Trump hat sich gestern mit dem Chef der Vereinigten Arabischen Emirate da getroffen zum netten Plausch. Er hat da über die Abraham Accords gesprochen, also die Abraham Abkommen, um im Nahen Osten neue Bündnisse anzustreben. Trump scheint diese Bündnisse jetzt gerade ohne Israel angehen zu wollen. Und wenn es Trump ohne Israel angehen wollte, warum müssen wir dann noch über Israel, also ich meine, das klingt natürlich zynisch und es ist auch ein bisschen zynisch, aber Israel merkt jetzt einfach wirklich zum ersten Mal, wie klein es ist und die Welt sieht es halt sehr schnell, dass es eigentlich klein ist. Das sehen wir eigentlich seit Beginn dieses Kriegs am 28. Februar, dass eigentlich relativ wenig Interesse noch daran ist, was eigentlich Israel macht und will. Und sozusagen Netanyahu hat gedacht, er holt sich da Trump dazu und das ist der stärkste Verbündete und das wird vielleicht ein bisschen so wie bei dem ersten Krieg im Juni. Aber es ist eben komplett anders geworden. Es ist eben so geworden, dass Trump entscheidet, wie viel Israel machen darf. Trump entscheidet, ob Israel in den Verhandlungen dabei ist. Trump hört überhaupt nicht. Es ist keine Partnerschaft. Und in dem Moment, in dem es keine Partnerschaft mehr hat, ist, dann wird halt Israel relativ irrelevant. Und relevant wird es dann wieder erst, wenn wir sehen, dass, was du gerade alles sozusagen skizziert hast, tatsächlich eintrifft und das iranische Regime diese Stärke wirklich so weit nutzt, um Israel nochmal gezielt anzugreifen und zu schwächen. Und dann gibt es jetzt natürlich diejenigen, die sagen, nee, das will das Regime bestimmt nicht, aber der 7. Oktober ist ja der Beweis, dass es das wollte und dass es das schon mal gemacht hat. Und das ist halt das Problem. Das ist halt ein Vakuum, das jetzt entsteht auch in der Aufmerksamkeit, in dem Interesse, in dem, wie die Situation eigentlich sich sozusagen offenbart hat nach dem 7. Oktober mit diesen ganzen Proxys, die das iranische Regime hier installiert hatte, finanziert hatte, ausgebildet hatte, versorgt hatte. Und anstatt das richtig aufzuarbeiten, auch dadurch, wie gesagt, da sind wir wieder bei den eigenen Fehlern, dass Netanyahu von Krieg zu Krieg zu Krieg gegangen ist und irgendwie gefühlt nicht mehr herauskommt aus diesem Strudel aus, er muss immer mit Kriegen nach vorne gehen, ist das nicht richtig aufgearbeitet worden und jetzt sind wir in einer anderen Realität. Jetzt sind wir in der Realität, in der alle froh sind, dass das vorbei ist und vielleicht sogar ein bisschen dankbar, dass das iranische Regime nicht wieder Raketen geschickt hat, sondern stattdessen entschieden hat, auf dieses Rahmenabkommen mit den USA einzugehen.
Glaubst du, es liegt auch an Gaza, dass die Welt jetzt einen Grund hat oder sich einfach weniger mit Israel beschäftigen möchte? Also, dass sie sagen können, das, was ihr in Gaza gemacht habt, ist für uns Grund genug, euch als Partner nicht mehr zu akzeptieren. Also es gibt laute Boykottaufrufe gegen Israel jetzt schon länger. Die Stimmen gegen Israel werden lauter. Oft wird argumentiert mit Gaza. Siehst du das auch so? Wird Gaza dazu verwendet und das, was dort passiert ist, die Bombardements als Argumentation genutzt?
Na, es gab schon ja die im Prinzip am 8. Oktober gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal darüber reden, warum hat die Hamas das gemacht und was ist hier die Vorgeschichte. Die sind natürlich jetzt besonders so, dass sie dann immer sagen, ja, aber das ist, weil Israel, was Israel in Gaza gemacht hat. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind aber die eigentlich, glaube ich, vertraut haben dem, was man aus israelischer offizieller Seite gehört hat. Und die so ein ganz, so vielleicht ein zu blindes Vertrauen hatten. Einen zu blinden Glauben, dass Israel nur Gutes tun möchte. Also du hast sozusagen auf einer ganz abstrakten Extremlevel immer auch sozusagen antisemitische Perspektiven, die hier mit reinspielen. Du hast philosemitische Perspektiven, die teilweise mit reinspielen. Das macht halt diesen Konflikt und das macht den Umgang mit Israel halt als jüdischen Staat sozusagen so unique und so spezifisch. Und wenn man dann aber so ein bisschen runtergeht und aufs Konkrete geht, hast du natürlich auch wirklich Leute, die vielleicht am Ende einfach so da stehen, da würde ich mich auch dazu zählen, die sagen, das ist einfach jetzt ein bisschen sinnlos, hier noch irgendwie zu versuchen, was zu argumentieren, weil was Israel mit Gaza gemacht hat, was Netanyahu mit Gaza gemacht hat, war einfach derart falsch, also immer weiter in diesem Krieg zu bleiben, ohne irgendeine Art von Perspektive zu entwickeln, ohne die israelische Bevölkerung irgendwann mal mit dieser harten Realität zu konfrontieren, dass man in Gaza nicht einfach immer weiter bomben kann, sondern dass man einfach dort eine Art von Lösung brauchen wird, die den Menschen im Gazastreifen eine Perspektive gibt, dort zu bleiben, die mit irgendeiner Form von Völkerrecht vereinbar ist, von Menschenrecht vereinbar ist, dass das nicht passiert ist und was wir jetzt auch zum Beispiel im besetzten Westjordanland parallel sehen, du kannst nicht auf der einen Seite diese extreme Vertreibungspolitik, Besatzungspolitik, Besatzungsgewalt durchführen und auf der anderen Seite glauben, dass dann sozusagen, dass man sagt, okay, was ihr hier da im Süden von Libanon macht, das ist wirklich nur, um die Menschen im Nordisrael zu beschützen. Das ist nicht zu vermitteln. Mhm. Auch wenn es teilweise sozusagen gleichzeitig teilweise sein kann, ist es wirklich für mich auch schon extrem schwer, ja, nach außen zu tragen. Ja, macht das so Sinn?
Macht total Sinn. Beobachtest du so eine gewisse Scham? Also ich sozusagen in Israel, dass die Leute, also ich war ja letztes Jahr im Mai in Israel und da habe ich mit Freunden und Freunden, wir beide haben uns auch getroffen und da haben wir uns natürlich auch über Gaza unterhalten und was ich festgestellt habe bei den sehr liberalen mit links Freunden und Freundinnen, die wir da alle haben und getroffen haben, die haben gesagt so, also die haben das Trauma des 7. Oktober noch so stark in sich gespürt, dass sie das nicht gut fanden, was in Gaza passiert ist, aber dass sie die Reaktion am Anfang zumindest verstehen konnten, also dass ein Krieg ausbricht wegen des 7. Oktober. Wie ist es heute? Wie sprechen die Leute, die du kennst, die wir auch kennen, die auf der Straße über Gaza, ist da so eine gewisse Shit, da hat Israel einfach übertrieben und wir müssen wahrscheinlich uns dafür auch entschuldigen, damit die Welt uns auch verzeihen kann für das, was dort passiert ist. Also ist jetzt eine Annahme, ob die Leute das denken, weiß ich eben nicht.
Das sind zwei Dinge. Was ich gerade gemeint habe, ist, hätte halt eine politische Führungsfigur, eine verantwortliche Person gebraucht, die hier das macht, was Israelis nicht können. Israelis sind als Gesellschaft zu sehr gefangen in dem Schmerz des 7. Oktober. Das ist immer noch was, wo ich manchmal so denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich passiert ist. Rachel Pauline Goldberg, die Mutter von Hersch Goldberg, die hat ein Buch geschrieben, Memoiren veröffentlicht. Da habe ich nur bei Instagram einen Ausschnitt von einem Video-Interview gesehen, wo sie darüber spricht. Und weißt du, du denkst dann schon so, ich will gar nicht auf die Kommentare draufklicken. Aber dann klicke ich halt drauf und dann sehe ich da halt, was sie sich aussetzen muss an Kommentaren. Und das nur, weil sie darüber spricht, dass ihr Sohn von einem Festival als Geisel verschleppt wurde, ihm irgendwie so der Arm abgehackt wurde oder in den Arm geschossen wurde und er dann amputiert werden musste. Er dann irgendwie, ich glaube, ein Jahr fast in einem Kellerloch saß und dann erschossen wurde, als die IDF dabei war, irgendwie da vorzurücken. Und vermutlich auch noch Fehler gemacht hat, also Israels Armee, zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht in einer anderen politischen Führung schon eine Waffenruhe hätte verhandelt sein können und er, also Hersch, ihr Sohn, vielleicht frei verhandelt worden wäre. Und die super kritisch ist gegenüber Netanyahu und gegenüber der israelischen Regierung, aber nicht mal über ihren Schmerz sprechen kann. Und dass du sozusagen den Menschen, von denen erwartest, dass sie sich entschuldigen, ist, glaube ich, wirklich zu viel. Was es gebraucht hätte, ist eine politische Führung, die sagt, Leute, wir haben das und das gemacht, wir müssen jetzt den Kurs ändern. Mhm. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir auf einem Kurs bleiben, der in irgendeiner Form Menschenrecht, internationales Recht mitbedenkt. Wir dürfen nicht so sein, kann man ja auch formulieren, wie die, wie Hamas. Wir dürfen nicht in diese Richtung gehen. Wir dürfen uns nicht mit denen gemein machen, vor denen wir uns fürchten. Wenn wir Angst haben, dass unsere Menschenrechte nicht beachtet werden, ignoriert werden, dann dürfen wir das mit anderen auch nicht tun. So, das ist halt, ich habe jetzt für ein Stück, weil du meintest, niemand interessiert sich für Israel, ich muss kurz Eigenwerbung machen. Wir haben für die Zeit jetzt diese Woche ein Stück gemacht, ein großes Grafikstück. Wie ist die Stimmungslage in Israel? Wie ticken die Menschen? Und da habe ich mit Dalia Schendlin gesprochen, führende Meinungsforscherin hier, die eben mir gesagt hat, eigentlich, um aus diesem Zustand, in dem sich Israel befindet, wegzukommen, müsste es eine Führungsfigur geben, die Frage beantwortet, wirklich, was für ein Land möchte Israel sein? Da sind wir übrigens wieder bei dem Ungarn-Moment. Also da muss auch um die Frage geht, was für Visionen hat eigentlich ein Land? Wo will es hin? Welche Rolle, wer akzeptieren wir die Grenzen, die wir haben? Oder wollen wir mehr Land? Wie ist das Verhältnis von Religion und Staat? Wer hat die Autorität? Und dann hat sie noch zwei weitere Fragen, die ich gerade nicht im Kopf habe. Aber sie sagte eben, das ist der springende Punkt. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in Israel wird gerade niemand politisch erfolgreich sein, der diese Fragen beantwortet. Naja, und das ist halt so ein bisschen, auf der einen Seite, du brauchst halt als Gesellschaft manchmal auch Politiker, und das ist ja ein ganz, ganz großes Problem in unserer Zeit, die Sachen sagen, die vielleicht nicht das sind, was wir hören wollen. Das ist ja die Idee einer repräsentativen Demokratie, dass es halt auch einfach Dinge mal vermittelt werden, die nicht populär sind und umgesetzt werden. Und man das im Nachhinein versteht, warum das so gemacht werden musste.
Da habe ich eine These zu, warum das gerade nicht mehr passiert. Wir machen gerade eine Recherche für ProSieben über Ungleichheit in Deutschland und Umverteilung, sondern wo liegt der Reichtum, wie könnte mit diesem Reichtum Gutes getan werden. Und ich war am Freitag, völlig anderes Thema gerade, aber es passt ganz gut, warum gerade das niemand mehr sagt, was man nicht mehr hören möchte. Ich war am Freitag bei dem Stiftung Familienunternehmen, also eine ganz furchtbare Veranstaltung, auf der sehr viele reiche Menschen sitzen, und Friedrich Merz war da. Und der hat nicht gesagt, was gesagt werden muss. Nämlich, wir müssen an eure Erben ran, damit wir dieses Land retten. Und ich glaube, der Grund, warum das nicht mehr getan wird, ist, weil du dich einer Kritik stellen musst als Politiker, Politikerin oder Partei, die du nicht mehr handhaben kannst. Es wird alles verkürzt, es kommt dann auf Social Media und dort bist du einem Hass ausgesetzt, der dazu führt, dass die Leute immer vorsichtiger werden, dass selbst Politiker und Politikerinnen, die ja gewöhnt sind, angegriffen zu werden, sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ich formuliere jetzt nur noch vorsichtiger, und am Ende steht, ich will auch keine Verantwortung mehr übernehmen, wenn es dann doch nicht klappt. Wenn die sozialen Medien, wenn die großen Massen, die sich mir gegenüberstellen, dann das Gefühl bekommen, dass sie recht hatten, dass das, was ich entschieden habe, nicht funktioniert. Und ich glaube, das führt zu einer Art falschen Konsens, der von Politikern und Politikerinnen gelebt wird, so, ich will so wenig wie möglich angreifbar sein, ich will so wenig wie möglich mich dieser harten Kritik stellen, weil die Kritik kommt jetzt nicht mehr nur noch von Journalisten und Journalistinnen, sondern die kommt von jedem über zum Beispiel soziale Medien. Und ich glaube, das führt eben dazu, dass so politische Entscheidungen nicht mehr, wie sagt man, hart sein können oder der Mut fehlt, harte Entscheidungen zu treffen.
Total. Und es ist ja auch eine Frage, man muss es ja auch einfach richtig können. Also es gibt ja einfach nur wenige Personen, die das sehr gut gemacht haben. Und ehrlich gesagt, eine Person, die das am allerbesten mitgemacht hat, war ja im Nachhinein Angela Merkel, und guckt ja an, wie sie kritisiert wurde. Also sie wurde ja vor allen Dingen ganz oft dafür kritisiert, dass sie sehr, sehr sachlich einfach nur kommuniziert. Mhm. Und bei Merz ist es ja so, er kann ja schon unbequeme Sachen sagen und unhöfliche Sachen, aber er sagt sie halt, glaube ich, dann, wo er sie wirklich fühlt, und das ist dann halt nochmal besonders verletzend. Also was er zum Beispiel mit den Basisrenten im Osten gesagt hat, da dachte ich einfach nur so aus der Distanz heraus mit den Wahlen in MV und in Sachsen-Anhalt, wie kann das so eine unsensible Politik, also gerade, ne, wenn du gerade auf den Osten guckst, musst du ja gucken, wie vermittelst du Menschen, die sowieso ein Autoritätsproblem vielleicht haben, historisch gesehen, nicht, glaube ich, immer jeder Autorität sofort vertrauen, vermittelst du denen schwierige Dinge, gerade mit der Wendeerfahrung, wo sie vielleicht am Anfang dachten, es wird alles so, es wird alles so richtig werden. Mhm. Genau, das führt jetzt ein bisschen weit weg. Ja, aber
wieder zurück nach Israel.
Hier in Israel ist es halt trotzdem aber so, dass die Frage ist, was wollen die Menschen auch? Ich glaube, das ist auch ein Problem. Sie wissen wirklich nicht, was sie wollen. Wollen sie Hoffnung? Wollen sie Sicherheit? Bis vor kurzem hätte man gesagt, Sicherheit ist ein Thema, auf das sich alle Israelis gleichermaßen einigen können. Jetzt haben wir aber eben diese wachsenden nationalistischen Tendenzen und wir haben diese radikalen Siedlergruppen, die übrigens auch die nationalreligiösen, die quantitativ, weil sie auch wirklich deutlich mehr Kinder bekommen als die säkularen, quantitativ massiv vertreten sind in der Armee, innerhalb der Armee immer mehr Macht auch übernehmen, immer dominanter werden und die eher eine Expansionspolitik verfolgen, ne, die eine extrem radikale Politik auch in den palästinensischen Gebieten verfolgen. Und ist das Sicherheit, diese Form von Expansion? Die würden vielleicht sagen, ja, aber säkulare Israelis würden sagen, nein. Sicherheit ist Iron Dome, Sicherheit sind Arrows, ist Defense agieren. Genau, und das ist halt ein bisschen, das macht es nochmal schwieriger, für die richtigen Antworten, glaube ich, hier zu finden, politisch. Ja.
Glaubst du, dass, wenn wir als Weltgemeinschaft am Antisemitismus arbeiten, wir damit auch ein bisschen die radikalen Israelis deradikalisieren? Dass, wenn die Welt ein freundlicher Ort für Jüdinnen und Juden wird, man dem Land so ein bisschen den Grund dafür nimmt, weiter Krieg zu führen?
Nee, das glaube ich nicht. Also erstens glaube ich, dass das eine nicht passieren wird. Und dass,
jetzt in einer guten Welt, in der wir
Antisemitismus... Ja, in einer guten Welt müsste das erstmal 100 Jahre passiert sein, bis es sozusagen hier dann geglaubt wird. Dafür gehen einfach die historischen Erfahrungen viel zu weit zurück, als dass man das sozusagen mit so einem kleinen Epochenwandel vollziehen könnte. Und ich glaube auch, dass man das losgelöst voneinander sehen könnte, muss. Also Israel muss schon für sich einen Umgang finden, wohin es möchte und was es akzeptieren kann. Da geht es darum, dass, vielleicht hast du das mitbekommen, es soll ja eigentlich ein Wehrdienstgesetz geben für die Ultraorthodoxen. Das ist ja die am schnellsten wachsende Minderheit. Das sind im Moment, glaube ich, noch so 15%, aber sie kriegen irgendwie so 3 bis 4 Mal so viele Kinder wie Säkulare. Und die Armee braucht sie. Und die einflussreichen Rabbiner aus diesen ultraorthodoxen Communities wollen aber nicht, unbedingt nicht, dass ihre Söhne in die Armee gehen. Zum einen verstehen sich die Ultraorthodoxen als eher antizionistisch oder lesen jede Form von Autorität ab, die nicht Gott ist und damit halt auch eine staatliche Autorität. Und zum anderen geht es schon ganz stark darum, dass sie Angst haben, dass die Jungs dann nicht mehr in ihre Yeshivas gehen, also in ihre Gebetsschulen und gute Orthodoxe sind, sondern dass sie plötzlich nicht mehr in schwarz-weiß, weißt du, in den Anzügen mit weißem Hemd und Hut rumlaufen, sondern in den dunkelgrünen Militäruniformen rumlaufen und plötzlich säkular werden und eine Frau haben, bevor sie verheiratet sind oder vielleicht später heiraten. So, das ist halt die Angst der Rabbiner, aber es muss dafür halt eine Lösung gefunden werden. Was im Moment passiert ist, dass sich diese Ultraorthodoxen radikalisieren, hier ständig protestieren, wenn einer von ihnen verhaftet wird, weil er seinen Wehrdienstbescheid ignoriert, Straßen blockieren, Häuser vor Häusern randalieren, es wirklich zu Duellen teilweise auf der Straße kommt zwischen Säkularen und Orthodoxen, die sich prügeln. Und da braucht's halt, das muss halt auch irgendwie geklärt werden. Und das schafft definitiv diese Netanyahu-Regierung nicht. Was die Netanyahu-Regierung macht, ist, dass sie irgendeine Art von Fake-Gesetz gerade auf den Weg gebracht haben, was vor keinem obersten Gericht hier standhaft sein wird, den Orthodoxen aber gefallen würde, weil sie nicht mehr sanktioniert würden, wenn sie nicht zum Wehrdienst gehen. Das wird hier gerade vorangetrieben. Gleichzeitig haben sie ja ein Gesetz auf den Weg gebracht oder zumindest eine Entscheidung eigentlich, dass die Knesset aufgelöst werden soll. Das hast du vielleicht gar nicht mitbekommen.
Nee, gar nicht.
Das ist 3 Wochen her. Genau. Haben sie das erste Runde vollzogen worden, um die Knesset vorzeitig aufzulösen. Was natürlich ein bisschen absurd ist, weil die reguläre Legislatur für diese Knesset oder zumindest die Sitzungszeit endet eh am 31. Juli. Und es hieß dann, ja, es könnte vielleicht vorgezogene Neuwahlen geben, wenn das ganz schnell alle 3 Lesungen besteht. Außer in der ersten Lesung ist seitdem nichts passiert. Und ich habe Experten gehabt, die haben mir gesagt, es kann sein, dass Netanyahu einfach das eingebracht hat. Auf der einen Seite dieses Ultraorthodoxen-Gesetz, was die Ultraorthodoxen unbedingt wollen. Auf der anderen Seite die Knesset auflösen für diejenigen, die das Ultraorthodoxen-Gesetz nicht wollen. Und jetzt ist man so stuck in the middle. Und jetzt aktuell sieht es aus, dass Netanyahu eigentlich die Wahl so weit wie möglich nach hinten schieben möchte. Aufgrund der Iran-Situation. Dann sind wir wieder am Anfang. Also sozusagen die Israelis wissen nicht, was sie wollen. Und er schachert damit halt so ein bisschen rum. Das ist gerade hier eher das konkretere Problem, als dass die Leute unbequeme Wahrheiten nicht hören wollen.
Sag mal, wenn Israel jetzt so zurückgelassen wird und so alleine ist in dieser Welt, in dieser Weltengemeinschaft, in der sich dieses Land ja auch befindet, kann es sein, dass Israel zu so einer Art Loose Cannon wird? Dass die sagen, jetzt ist uns wirklich alles egal?
Na, das können sie ja nicht. Also dafür sind sie ja zu abhängig von den USA. Was hier noch ein Szenario ist, das sind dann so israelische Analysten, die, glaube ich, immer noch versuchen, so ein bisschen Sanity und Rationalität in allen absurden Taktieren zu sehen. Die sagen jetzt halt, dass ich glaube, sogar dieses Jahr noch muss der US-Senat oder der Kongress zusammen, das weiß ich gerade nicht genau, müssen sie ja darüber entscheiden, wie es mit den US-Militärhilfen weitergeht. Und der Obama sind vor 10 Jahren, das letzte Mal ist so ein Riesenpaket geschnürt worden, schlag mich tot, von wie vielen Milliarden US-Militärhilfe an Israel für 10 Jahre immer in Tranchen ausgezahlt. Dieses Paket müsste jetzt eigentlich bald verlängert werden. Und es gab jetzt diese Debatte, Netanyahu hat vor ein paar Wochen mal gesagt, also im Januar das erste Mal, dass Israel unabhängig werden möchte von diesen Militärhilfen. Und es gibt ein paar Finanzexperten, die sagen, ja, finanziell könnte das Israel mittlerweile, weil es aufgrund der Situation der NATO und aufgrund der Situation der russischen Angriffsgefahr auf NATO-Mitglieder so ist, dass Israel einfach immer mehr nicht nur Waffen exportiert, sondern auch Kooperation schließt, ganz vor allem auch mit Deutschland, um Waffen, zum Beispiel Defensivwaffen innerhalb der NATO herzustellen und zu produzieren und damit finanziell so gut dasteht wie noch nie und sich eben unabhängig machen kann von den USA. Dann hast du aber andere Experten, die sagen, sophisticated Aktionen wie zum Beispiel die Patriot-Attacken im Libanon haben nur funktioniert, weil man einfach so ein unbegrenztes Militärbudget immer hatte, dank der USA. Und entscheidend ist, und das sagen eigentlich wirklich die führenden Leute, wenn dieses Militär, diese Kooperation wegbricht, wäre das wirklich so der Sargnagel der US-israelischen Beziehungen. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass dieses Agreement auch auf einer moralischen Ebene und einer Werteebene bestehen bleibt. Und jetzt kann es halt sein, und das ist das, was so ein paar Experten hier sagen, dass dadurch, dass Israel hier so zurückgetreten ist mit Blick auf den Iran-US-Deal, dass vielleicht Netanyahu Trump dazu bringt oder Trump ohnehin sich von der späteren Regierung dazu bringen lässt, zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt immerhin wieder eure Militärhilfe. Also so wie man mit dem Iran das mit Geld jetzt löst, so löst man das dann auch mit Israel. Und das ist doch eine Hoffnung. Aber natürlich bedeuten diese Militärhilfen auch, dass man wieder Israel an sich binden kann und dass es nicht zu einer Lust kennen werden kann.
Letzte Frage. Ich frage Sie wieder im Sinne meiner Eltern, die sehr gerne in Israel Urlaub machen und in Tel Aviv, also vor allen Dingen in Tel Aviv. Kann man jetzt wieder in Tel Aviv Urlaub machen? Ist es jetzt sicher genug? Oder sagst du, nee, wartet mal lieber noch ein bisschen. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, dieses Land ist moralisch gerade so unsicher mit sich selbst auch im Umgang, dass man vielleicht jetzt eher, keine Ahnung, in Ägypten Urlaub machen sollte. Was jetzt auch nicht unbedingt das moralisch integerste Land ist, aber egal. Du weißt, was ich meine.
Ja, also das ist eine total interessante Frage. Ich habe jetzt auch heute Morgen das erste Mal gedacht, dachte, warte mal, jetzt ist ja eigentlich eine Situation, wo jetzt erstmal Ruhe wäre, vielleicht wirklich Ruhe wäre. Es gibt schon die sagen, jetzt ist eigentlich erst alles, was mit dem 7. Oktober begonnen hat, vorbei. Von daher kann ich, glaube ich, sagen, ja, man kann es vielleicht probieren. Es gibt halt noch nicht so viele Airlines, die wieder fliegen. Ich glaube, Lufthansa wollte jetzt erst ab Juli wieder die Flüge aufnehmen, ich bin nicht ganz sicher. Und die Stimmung kann sich hier immer wieder mal schnell anpassen. Also auch die Pride Parade vor einer Woche, die war schön. Es war schön zu sehen, dass die Leute wieder irgendwie so ein bisschen feiern wollen. Und diejenigen, die sich für Israel interessieren, können, glaube ich, wiederkommen. Ich habe da nur den absoluten Service-Hinweis, dass aufgrund der Situation, wie sie mit den USA war, wie sie mit dem Iran war, der Dollar ja so wahnsinnig schwach ist. Und aufgrund der Situation, dass Israel im Rüstungsgeschäft gerade so wahnsinnig stark ist, der Shekel unglaublich stark geworden ist. Der Shekel ist so stark, dass die Nationalbank hier gerade gegensteuern muss. Genau. Also wir haben hier gerade einen Verlust von 40% im Vergleich zu dem Jahr, wo letztes Jahr im Mai du da warst, kostet jetzt hier gerade für dich mit deinem Euro, mit dem du bezahlst und in dem ich auch bezahlt werde, alles um die 30% mehr.
Also, ich bin mal gespannt, ob man jetzt wieder, also ich letztes Jahr, als ich da war, habe ich mich nicht getraut, das bei Social Media zu posten, dass ich in Israel bin. Also man kann ja einfach auch Freunde in Tel Aviv besuchen, was ich ja gemacht habe. Und mal sehen, ob man dieses Jahr wieder auf Instagram posten kann, ich esse irgendwie Shakshuka in Tel Aviv.
Ich glaube, das wird noch ganz lange so bleiben.
Ach, das ist doch eine Scheißwelt, dass man irgendwie so...
Ja, ich glaube, so lange wie das bleiben wird, so lange kannst du sehen, dass es sich hier nicht in eine andere Richtung auch entwickeln wird. Also gerade in Gruppen, die wir sozusagen vielleicht als eher liberal empfunden hätten, dass da eine totale Verschlossenheit bleiben wird.
Ja, also es geht ja auch nicht darum, dass man so wie Konstantin Schreiber irgendwie so einen Patriotismus gegenüber Israel machen muss. Finde ich auch ganz schwierig als Journalist, sich da so deutlich zu äußern, beziehungsweise zu positionieren. Aber ich glaube, das liegt auch einfach an Springer und an der Welt. Und das ist ja auch total okay, dass dieser Verlag sich dafür entschieden hat, so zu agieren. Aber ich finde, es geht ja einfach darum zu sagen, ey, ich mache Urlaub in Tel Aviv. Und mehr geht es ja eigentlich nicht. Und es ist interessant, dass man eigentlich sich nicht traut, das zu posten. Das ist schon krass, in welchen Zeiten wir leben.
Also das habe ich dir, Thilo, das habe ich auch vor dem 7., das habe ich auch früher, war es immer so ein Ding, dass es so ein bisschen was war, was poste ich. Ich habe immer drauf geachtet, weil ich mich immer mit der Frage auseinandergesetzt habe, wie ist das denn hier am Strand zu liegen und zu wissen, was ist passiert in Ramallah, was passiert in Gaza. Wie findet man, ich finde, das ist ja das, was den Ort so spannend macht, dass du eigentlich schon dich damit auseinandersetzen solltest und eine Haltung dazu entwickeln solltest. Und dann funktioniert es halt auch. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte dir einen anderen Tipp geben, weil du vorhin mit dem, irgendwie ging es um die Frage, dass es so überraschend ist, was das iranische Regime gemacht hat. Ich kann euch nur allen empfehlen, diese Serie Teheran zu gucken. Das ist eine israelische Produktion. Da geht es darum, wie israelische Geheimdienste, die ja tatsächlich im Iran aktiv sind, ja, das iranische Regime schwächen wollen, noch militärisch schwächen wollen. Und du siehst eben auch, wie krass gut auf iranischer Seite gearbeitet wird, wenn man das mal so sagen kann, wie krass gut die informiert sind. Und wenn man sich die Serie ein bisschen anguckt, ab der zweiten Staffel wird es, glaube ich, ist es schwieriger, aber schon die erste Staffel reicht, um zu verstehen, dass man eigentlich das iranische Regime niemals unterschätzen darf und dass das vielleicht auch eigentlich die israelischen Militärs nie gemacht haben. Dass es einfach woanders unterschätzt wurde. Ja.
Steffi, ich bin so stolz darauf, dass du unsere Mini-Alles-muss-raus-Korrespondentin in Israel bist. Das finde ich ganz toll. Und danke dir für dieses wirklich klärende Gespräch. Wir wollten eigentlich über alles reden, aber ich fand es dann irgendwann doch spannender, nur über Israel zu sprechen, weil diese Perspektive gerade in der Berichterstattung wirklich fehlt. Deswegen vielen Dank für das Gespräch und diese vielen Informationen, die du uns und mir vermitteln konntest.
Ich danke dir, Thilo. Bis bald.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.